Willkommen zu diesem Special von Parallelwelt Palästina, eurem Podcast über Palästina auf Deutsch. Und ich sitze heute wieder hier mit Michael. Wir haben ja, wie ihr hoffentlich auch, die letzten Monate die Nachrichten verfolgt. Da war ja viel über Israel, jetzt auch bei uns im deutschen Fernsehen. Da ging es vor allem um die Justizreform, die Regierung von Benjamin Netanyahu versucht gerade durchzubringen. Und auch die damit einhergehenden Proteste. Und ich glaube, uns ist halt aufgefallen, dass es viele Überschriften auch gibt in den Zeitungen und teilweise auch von Arte und so weiter gibt es Dokus drüber, was eigentlich gerade mit Israel passiert und inwiefern die israelische Demokratie gefährdet. Wobei, wenn ihr Staffel 1 gehört habt, ist natürlich für uns ein großes Fragezeichen da, ob ein Apartheidstaat überhaupt eine Demokratie sein kann. Und im Hintergrund von all dem reden Maike und ich heute über Kahanismus und seinen Gründer Meir Kahane. Und Maike, dass wir diese Folge über Kahanismus machen, bevor es überhaupt mit den Aufzeichnungen der zweiten Staffel losgeht, das war dir ja sehr wichtig. Kahanes Biograf, Shaul Magid, schreibt einen Satz, wo ich das Gefühl hatte, dass er der Grund ist, warum du eben auch auf diese Folge bestanden hast. Und da zitiere ich: Ich glaube nicht, dass eine Geschichte Israels von 1948 bis heute ohne die Erwähnung von Kahane auskommen kann. Zitat Ende. Also, wer Kahane war und wie der Kahanismus mit der Justizreform und vielen anderen rechtsextremen Entwicklungen in Israel heute zusammenhängt, das besprechen wir in der Folge auch noch. Aber Michael, magst du uns vielleicht zuerst sagen, was Kahanismus ist und auch, ob du mit diesem Satz von Magid übereinstimmst?
Ja. Kahanismus ist im Grunde eine Form von Neofaschismus, also eine neuere Form von Faschismus, nicht aus der Generation von Hitler und Mussolini, sondern eine spätere Entwicklung. Aber das ist also in seinen verschiedenen Formen eine Art jüdischer Faschismus, israelischer Faschismus. Ich glaube, Magid hat recht, aber trotzdem tun das, was er sagt, was man nicht machen kann, viele. Nämlich viele versuchen, Entwicklungen in der israelischen Politik und Gesellschaft zu erklären, ohne den Kahanismus zu erwähnen, was ich zunehmend falsch finde. Also weil diese Strömung wirklich in den letzten Jahren sehr stark und einflussreich geworden ist, aber dabei immer noch ziemlich runtergespielt wird. Das finde ich auch irgendwo ein bisschen verständlich, weil das ist eine extrem rassistische Ideologie, die offen mit Genozidfantasien hantiert. Das ist unangenehm und man will dem auch nicht mehr Aufmerksamkeit schenken, als er eh schon hat, und ihn auch nicht größer machen, als er tatsächlich ist. Aber jetzt, wo seine Vertreter, allen voran Itamar Ben-Gvir und Bezalel Smotrich, wichtige Positionen in der Regierung bestücken und auf die politische Tagesordnung sowie auf die Geschehnisse vor Ort riesen Einfluss nehmen, darf man da, glaube ich, nicht mehr wegschauen oder diese Gefahr runterspielen. Deswegen finde ich es sehr wichtig, dass wir jetzt in dieser Zeit zwischen unseren Staffeln auf dieses Thema zu sprechen kommen.
Ja, und ich glaube, bevor wir in den Kahanismus einsteigen, sollten wir vielleicht mal über seinen Namensgeber reden, Meir Kahane. Und so als kurzer Abriss: Meir Kahane war ein amerikanischer Jude. Er war ein orthodoxer Rabbiner, israelischer Politiker und auch Gründer der Jewish Defense League, der JDL, sowie der Kach-Bewegung, die eben nach ihm benannt ist. Und er hat eben diesen Antisemitismus auf der Linken angeprangert, als die meisten Vertreter dieses Establishments über den Antisemitismus auf der Rechten, also politisch Rechten, noch besorgt waren.
Obwohl ich da, so wie heute auch in Deutschland, wo das vorkommt, ein bisschen skeptisch darauf gucken würde, wie sehr wirklich Antisemitismus, der diesen Namen verdient, auf der Linken vertreten ist. Selbst wenn es andere Probleme gibt mit dem Umgang mit solchen Themen auf der Linken, wäre ich da vorsichtig, bevor ich sagen würde, da war ein echtes Problem und der gute Kahane, der hat das richtig erkannt.
Genau, also er war so der Vorreiter, der eigentlich da sehr auch so die Saat, würde ich sagen, dafür gesetzt hat. Er hat ja auch eben diesen jüdischen Konservatismus propagiert, auch Jahre bevor es überhaupt in den USA auch Konservatismus überhaupt hochgekommen ist. Und das ist so, ja, halt der kurze Abriss, so wie, wer eigentlich war, aber um tiefer einzusteigen. Also Meir wurde am 1. August 1932 in New York geboren und ist in einer Mittelschichtsfamilie in Brooklyn aufgewachsen. Da hat er auch seine Jugend unter anderen Juden verbracht, von denen ganz viele den Holocaust überlebt haben. Meirs Vater war übrigens selbst auch Rabbiner, der die rechte zionistische Paramilitärorganisation Irgun mit Geld und Waffen unterstützt hat. Der Gründer von Irgun, Wladimir Zeev Jabotinsky, den Ben-Gurion hat ihn sogar mal wegen seiner faschistischen Ideen als Wladimir Hitler bezeichnet, war auch ganz oft zu Gast bei den Kachanes. Und Jabotinsky soll auch noch Kachane später prägen mit seiner Ideologie. Am 5. November 1990 wurde Kahane dann nach einer Rede im Marriott Hotel in Manhattan von Es-Sayed Nusser in den Hals geschossen und getötet. Nusser wurde damals dem Vorwurf des Mordes freigesprochen, aber es ist eigentlich ganz interessant zu sehen, weil Nusser dann wieder auf die Bildfläche kommt, das hat jetzt nicht mit Kahane zu tun. Und zwar war er später wegen des ersten Bombenanschlags auf das World Trade Center verurteilt worden. Mhm. Und da hat er dann auch zugegeben, dass er eben Kahane ermordet hat.
Unglaublich.
Und noch ein Fun Fact, den wusste Michael davor auch nicht, war, dass Nusers Verwandte von Osama bin Laden Geld bekommen haben, um Nusers Verteidigung zu bezahlen, damals in dem World Trade Center Urteil. Ja, also das jetzt nur so am Rande. Ich dachte, den Fact enthalte ich euch nicht vor. Und die Beerdigung von Kahane in Israel war dann eine der größten in der Geschichte des Landes. Und da gab es eben viele Rufe von den Unterstützern, also sowas wie Tod den Arabern, was man ja heute auch noch oft auf den Straßen hört. Und andere Rufe wie, wir werden unseren Freund das Maschinengewehr reden lassen, wir werden unseren Freund das Messer reden lassen.
Und wenn, also was so diese Slogans angeht, also bis also in den letzten Jahren auch, seit meiner Kindheit in Jerusalem, wo der Kahanismus sehr stark ist, habe ich in Erinnerung, dass man oft vor allem die Slogans Tod den Arabern und Kahane hatte recht sieht. Mm. Die gelten als gleichbedeutend, ja. Weil wenn man Kahane hatte recht sagt, meint man damit vor allem Tod den Arabern. Und das ist halt, das sind beides sehr häufige Graffitis in Israel, also inzwischen überall, aber.
Ja, da sieht man eben so den Einfluss, den er eben hatte. Und da ist eben interessant jetzt zu sehen, wie es überhaupt dazu gekommen ist, weil das, was man eben in Kahanes Leben erlebt, da gibt es eben ganz viele Parallelen, wie wir schon angeschnitten haben, zum heutigen Israel. Also wie einer seiner Biografen gesagt hat, also ich zitiere nochmal, Kahane war ein radikaler Jude, ein militanter Verfechter des jüdischen Stolzes, also des Jewish Pride, und eine zerstörerische Kraft gegen den menschlichen Anstand, Zitat Ende. Und dieses radikale Denken, das Kahane entwickelt hat, das sieht man eigentlich schon sehr früh. Er hat sich Betar angeschlossen, einer Jugendgruppe, die sehr durch Jabotinskys Ideen geprägt war. Also es war gab es militärische Trainingscamps mit Fackelparaden, gewalttätige Proteste, auch in New York selbst. Und die haben auch Waffen zur Irgun nach Israel geschmuggelt. Und das war so das spätere Vorbild dann für Kahane, um die JDL zu gründen. Die JDL hat er dann 1968 gegründet. Das war ja so ein sehr bezeichnendes Jahr in den USA. Da wurde Martin Luther King ermordet. Und eines, so allgemein war es eben so eins der Hauptjahre der schwarzen Bürgerrechtsbewegung. Die JDL hat sich da eben sehr daran geheftet, in dem Sinne, dass sie sehr viel Angstmacherei gemacht haben gegen Afroamerikaner. Also Kahane hat so das Trauma des Holocaust genutzt, um darauf anzuspielen, dass es jetzt eben schwarze Amerikaner sind, die die Riesengefahr für Juden sind. Es gibt wirklich sehr viele interessante Fakten dazu, aber das FBI hat denen in der Zeit auch geholfen, weil die natürlich die schwarze Bürgerrechtsbewegung schwächen wollten und haben in Kahane dann bis zu einem gewissen Grad, als sie dann stärker geworden sind, nicht, aber zu dem Zeitpunkt noch so eine sehr nette Marionette gesehen, die denen dabei helfen kann. Und Kahane hat eben in dieser Zeit mit der JDL diese Konzepte von Jewish Pride und Jewish Power propagiert. Da gab es eben ganz berühmte Sätze von ihm, also so wie Every Jew at 22 heißt in dem Sinne eine Waffe, also jeder, man soll sich bewaffnen als Jude. Und auch den heutigen Satz, so diese Phrase Never Again, hat er popularisiert. Und ich glaube, das war ja für dich, Michael, auch ziemlich überraschend, dass er das...
Ja, ich hätte es nicht gedacht, dass gerade er Never Again popularisiert hat. Aber so der Hintergrund dieser Zeit und mit der schwarzen Befreiungsbewegung ist, glaube ich, sehr wichtig. Also viele seiner Rhetorik war so eine Umwendung von Rhetorik der schwarzen Bewegung, wobei seine Ideologie halt von Anfang an durch und durch erzkonservativ war und nie so, so links wie die meisten Teile der afroamerikanischen Befreiungsbewegung.
Ja, auf jeden Fall. Und das ist auch, glaube ich, dann auch so dahingehend gegangen, dass das, wohingegen die Organisation zwar gefürchtet war am Anfang, aber sehr klein, ist sie dann in den frühen 70er Jahren wirklich aufgeblüht. Und da hatte die JDL dann unglaublich viele Ortsgruppen in vielen städtischen Zentren Amerikas. Da war dieser Gedanke des jüdischen Stolzes und Schutzes verletzlicher Juden vor der Kriminalität hat eben genauso diesen Nerv der Zeit getroffen, in dem sehr viel im Umbruch war in den USA. Und vor allem ältere Juden haben sich da auch abgeholt gefühlt, die sich in ihren Vierteln irgendwie in Gefahr gefühlt haben. Während dieser Blütezeit von der JDL in den USA, also es war so Ende der 60er bis Mitte der 70er, hat die JDL auch aus vielen Bereichen der jüdischen Gemeinschaft Spenden erhalten, sowohl religiös als auch säkulär. Also ganz viele Leute, die auch öffentlich sich von Kahane wegen seiner radikalen Ideen distanziert haben, ist im Nachhinein rausgekommen, dass die ihm an die JDL gespendet haben. Und der hat sogar ein Playboy-Interview dann gegeben 1972. Also er war wirklich eine große Figur zu dem damaligen Zeitpunkt.
Und ein Themengebiet, was er bearbeitet hat, wo er auch Zustimmung bekommen hat und glaube bis heute auch ein bisschen bekommt, auch von Teilen der jüdischen Community, die ihn sonst gar nicht okay finden, ist, dass er halt die Lage von jüdischen Menschen in der späten Sowjetunion halt thematisiert hat. Mhm. Also das habe ich zumindest von meiner Umgebung so gehört, dass das halt eine echte Sorge war, die er bespielt hat auf eine Weise, die nicht alle so schlecht fanden, wobei er auch einfach durch und durch ein Antikommunist war und das auch definitiv eine Rolle gespielt hat.
Genau, und eben zu diesen Aktivitäten der JDL hat dann eben, also bezogen auf die Sowjetunion, haben dann eben auch Anschläge auf sowjetische Einrichtungen und auch Verfolgung sowjetischer Diplomaten gehört. Also gab es auch Waffenschmuggel über Staatsgrenzen hinweg und illegaler Transport von Material zur Herstellung von Sprengstoff. Und das ist eben auch der Grund, wieso die JDL dann unter das Visier des FBI gekommen ist. Wobei es auch eine Zeit gab, die haben jetzt nicht weiter bearbeitet, aber wo Kahane auch für das FBI gearbeitet hat.
Vor der JDL-Zeit.
Der JDL-Zeit, genau. Und da gab es eben, also ich weiß nicht, ob ihr von ihm gehört habt, aber J. Edgar Hoover war damals die Rieseninstitution sozusagen, also von der Persönlichkeit her in den USA, der Leiter des FBI. Und der hat die unter Beobachtung gestellt. Und bis 1975 war die JDL eben unter lokalen und bundesstaatlichen Anklagen wegen Waffenschmuggels und des Besitzes von Sprengstoff eigentlich dann noch weitestgehend zusammengebrochen, wobei es die halt bis heute gibt, aber so groß wie damals sind sie jetzt nicht mehr. Und da muss man noch mal ganz kurz dazu sagen, dass das FBI Kahane und der JDL auch viele so Infos über die schwarze Bürgerrechtsbewegung zugesteckt hat, damit eben Kahane selbst, obwohl sie die nicht gemocht haben, aber das war sozusagen so ein Freund in dieser Ideologie, dass man eben die schwarze Bürgerrechtsbewegung schwächt. Mhm. Also Hoover war ja bekannt dafür, dass er viele Beweise und so weiter einfach erfunden hat, um seinen Case zu machen. Aber das hat er eben auch mit der JDL eben auch gemacht.
Und du hattest ja vorhin Martin Luther King erwähnt, also Hoovers FBI hat auch versucht, King dazu zu motivieren, sich selbst umzubringen mit so Drohbriefen voller irgendwelche Drohungen und, glaube ich, auch erfundenen Sachen. Und,
ja.
Also schon eine richtig krasse Zeit, was das alles angeht.
Ja, macht vielleicht mal einen Wikipedia-Deep-Dive über Hoover, weil da gibt es einiges zu erzählen. Aber jetzt weiter zu Israel. Also Kahane hat dann die USA verlassen und zog im September 71, also 1971, nach Israel und hat da die politische Partei gegründet, Kach. Und nach zwei gescheiterten Versuchen, in die Knesset gewählt zu werden, also ins israelische Parlament, hatte es dann 1984 letztendlich auch geschafft. Seine Wahl hat eigentlich in Israel so große Schockwellen ausgelöst. Sein politisches Programm war ganz offen, die Araber, also die PalästinenserInnen, zu vertreiben. Dann gab es ein ganz provokantes Argument von ihm, wo er behauptet hat, dass es, also Zitat, schizophren sei, Israel könne sowohl jüdisch als auch demokratisch sein. Und das hat ganz viele Israelis damals erschüttert, wobei man jetzt auch sagen muss, dass es damals schon 20 Jahre lang die Besatzung des Westjordanlandes gab, aber es hat einfach sehr wenig Personen wirklich so offen ausgesprochen, was natürlich heute eine andere Situation ist, aber da steigen wir gleich ein. Und 1986 wurde die Kach dann auch von der Knesset als rassistische Partei eingestuft und Kahane wurde seines Parlamentsmandats enthoben. Während seiner Amtszeit bis zur Mitte der 80er Jahre schlug Kahane auch zahlreiche Gesetze vor, von denen aber keines verabschiedet wurde. Aber ich glaube, da kann man gut sehen, wie er so gedacht hat. Er wollte unter anderem Israels Bürokratie abbauen, was natürlich sehr ironisch ist, wenn man die jetzige Justizreform anschaut. Er wollte das Judentum in den öffentlichen Schulen betonen, sexuelle Beziehungen zwischen Juden und Nichtjuden verbieten, jüdische und palästinensische Viertel trennen und auch so kulturelle Begegnungen zwischen Juden und palästinensischen Studenten beenden.
Und was aus heutiger Sicht so besonders hervorsticht, ist, dass gerade die Likud-Partei, also die rechte Partei von Netanyahu, die jetzt die Koalition auch anführt, hat Kach damals sehr vehement bekämpft, hat jegliche Zusammenarbeit mit denen ausgeschlossen. Ich glaube, Likud-Abgeordneten sind auch aus dem Saal rausgegangen, wenn Kahane gesprochen hat. Und einer von denen, Michael Eitan, hat einen konsequenten Vergleich durchgesetzt in der Knesset, also vor der Knesset hat er erklärt, wie Kahanes Gesetze einfach teilweise 1:1 mit den nationalsozialistischen Nürnberger Gesetzen übereinstimmen. Das waren die Rechten damals, die so vehement zu ihm standen.
Ja, und das ist eigentlich so super interessant, was du jetzt gerade erwähnt hast. Wir werden euch dazu auch noch einen Spiegelartikel verlinken von Uri Avneri. Der hat auch diesen Vergleich gemacht, dass Kahane eigentlich ein, und das steht so im Titel wortwörtlich, Kahane eigentlich jüdischer Nazi ist. Und hat eben auch so diese Hitler-Vergleiche sehr konsequent durch den Artikel gegen in den 80er Jahren schon gemacht. Und ja, es gibt da schon diese Thesen, dass er sich Inspiration eben von den Nazis geholt hat. Er hat dann eben im Gefängnis, weil er wurde über 60 Mal verhaftet, also muss man sich auch erstmal leisten können. Aber er hat dann im Gefängnis auch ein Buch geschrieben und das Hauptthema des Kahane-Buches erscheint auch da auf dem Umschlag. Wieder Zitat: Die Araber in Israel sind eine nackte Gottesschändung. Die Vertreibung der Araber ist mehr als eine politische Handlung, sie ist ein religiöser Akt. Zitat Ende. Und ich glaube, da würde ich jetzt halt übergehen wirklich zu dem, was das mit Kahane jetzt eigentlich für das heutige Israel bedeutet und wie es eigentlich sein kann, dass so eine Bewegung, die super radikal ist, faschistisch ist, aber die eigentlich so eine Art, ja, Blueprint, also irgendwie eine Vorlage wirklich ist zu dem, was eigentlich heute in Israel passiert.
Da will ich aber vielleicht auch kurz ergänzen, ein paar Sachen. Also erstens, also wir hatten hier schon, glaube ich, dreimal das Thema Nazi-Vergleiche und da muss man auch sagen, das hat natürlich eine ganz andere Rolle in der israelischen Gesellschaft als in der deutschen. Das macht man dort, wie ihr bestimmt mitbekommen habt, viel leichtfertiger als hier. Aber was interessant ist, ist eben dieser Fall mit Michael Eitan, mit dem Likud-Abgeordneten, weil er nicht einfach so als Schimpfwort irgendwie gesagt hat, Kahane ist wie ein Nazi, sondern der hat da wirklich sehr genau hingeguckt, was das für Politiken sind, die er vorschlägt und den Vergleich durchgezogen. Und in dem Fall ist der Vergleich auch wirklich inhaltsvoll. Wobei, du hast es jetzt auch angesprochen, Kahane hatte eine sehr religiöse Weltansicht und das war sehr zentral in seinem Werk. Also das ist auch sehr, sehr anders als in anderen Formen von Faschismus, die man jetzt von den Nazis kennt oder aus Italien. Das ist bei Kahane halt so, dass das Spezielle, dass er so eine moderne faschistische Denkweise mit einer religiösen, biblischen Begründung verbindet. Damals, in den 80ern, war das absolut furchtbar in der israelischen Öffentlichkeit. Die israelische Gesellschaft war viel weniger religiös und auch viel weniger rechts. Also die war schon eine silokoloniale Gesellschaft mit einer aktiven militärischen Besatzung, aber viel weniger aktiv rechts im Denken. Vielleicht auch. Wie du gesagt hast, die Idee, dass Israel lieber jüdisch als demokratisch sein sollte, galt damals als undenkbar. Und heute ist das eine sehr zentrale Frage in der israelischen politischen Geschichte und in der Auseinandersetzung, ob man lieber jüdisch oder demokratisch sein will. Die Entwicklungen, deren Frühphase Kach darstellt, gehen tatsächlich dahin, dass immer mehr Israelis sagen, wir brauchen keine Demokratie sein, Hauptsache ein jüdischer Staat.
Ja.
Auf dem Hintergrund war auf jeden Fall sehr lange die Kach-Bewegung Untergrund und das war nichts, was man offen proklamieren konnte, dass man zu Kahane steht. Ich kann mich auch erinnern, als ich in meiner frühen Jugend, dass wir, also meine Familie irgendwie mit ein paar Siedlern zu tun hatten, wo meine Mutter das Gefühl hatte, dass sie sehr rassistisch sind und sie auch geflüstert, dass sie die denkt, das sind Kahanisten, weil das etwas war, was nicht besprochen wurde und weil diese Bewegung einfach illegalisiert war und nicht auf der Oberfläche auftauchte. Das hat sich aber in den letzten Jahren tatsächlich sehr geändert. Also es gab dann, also ich weiß nicht, wann das wieder gestartet hat, vielleicht gab es das immer, aber es gab schon seit 10, 15 Jahren jährliche Gedenktagen zu Kahanas Todestag. Da hat auch Bentwir zum Beispiel daran teilgenommen, was er jetzt aufgehört hat, seitdem er legitimer Politiker ist, aber das sind nicht viele Jahre her, als er da noch sprach und es gibt Bilder. Also die Ideen, die Kahana in der israelischen Politik geprägt hat, sind heute viel weiter verbreitet. Man muss aber auch sagen, da gab es eine subtile Änderung, als er nach Israel gekommen ist. Und da bin ich kein Experte, da gibt es gute Bücher dazu. Aber wie gesagt, in New York war so ein Hauptthema von denen, einfach gegen Schwarze zu hetzen. Und in Israel ist es dann sehr zentral einfach eine genozidale Ideologie geworden. Um dieses Land für uns für immer zu sichern, müssen wir die PalästinenserInnen alle wegräumen oder töten. Deswegen, wie gesagt, der Slogan Tod den Arabern, sehr zentral für den Kahanismus, wie er in Israel fortlebt.
Ja, einfach nochmal Fun Fact, was ich auch in der Zeit, ich weiß nicht, hast du ihn mal auf Hebräisch reden hören? So eine Rede von ihm oder so?
Ich glaube nicht.
Ja, weil also was halt, was ich auch vor der Aufnahme mit Michael auch besprochen habe, ist, dass Kahane eben so ein richtiger, so ein Hypokrit ist. Also sein Leben war sehr hypokritisch und eines dieser hypokritischen Sachen ist eigentlich, dass er ja nicht, er war kein Muttersprachler Hebräischer. Das heißt, er hat mit einem sehr englischen oder amerikanischen Akzent eben gesprochen, auf Hebräisch, hat aber sich gleichzeitig als diesen israelischen Nationalisten dargestellt und wurde damals auch ziemlich so ausgelacht deswegen, weil er halt sehr offensichtlich, wenn er gesprochen hat, gebrochenes Hebräisch benutzt hat.
Lustig. Das ist aber, glaube ich, auch so eine generationelle Sache, weil so die Gründergeneration, wie Ben-Gurion und Peres und Rabin, die hatten auch alle Akzente. Also Golda Meir hat auch einen amerikanischen Akzent gehabt.
Ja, okay,
also,
stimmt schon, ja.
Also ich frage mich, warum gerade er so ausgelacht wurde dafür, weil das gerade in der israelischen Gesellschaft, die ja größtenteils aus Einsiedler besteht, ist das halt sehr häufig, dass Leute einen fremden Akzent haben. Naja, auf jeden Fall. Was richtig krass ist, also wenn man heute guckt, ist, dass Kahanas Ideen und diese genozidale Herangehensweise zur Frage des Umgangs mit den Palästinensern, dass diese Ideen sehr weit verbreitet sind. Und vielleicht liegt es auch in meinem Alter, ich bin 88 geboren, das heißt, ich war Mitte 20, 2014, als es diese richtig krasse militärische Auseinandersetzung gab mit dem Gazastreifen, wo davor also drei israelische Jugendlichen tot und getötet wurden. Aber ich habe in der Zeit halt wirklich, soweit ich nachvollziehen kann, live gesehen, wie der Kahanismus halt plötzlich wieder relevant geworden ist oder wieder offen auf den Tag tritt. Da hatte man zum ersten Mal, zumindest in meinem Leben, das Phänomen, dass so kahanistische Schlägertrupps oder einfach rechtsextreme Schlägertrupps auf Friedensdemos zugehen. Und da war ich halt dabei, 2014. Bis dahin war es sehr klar, dass diese ganze Leute, die von Kahana direkt inspiriert waren, die ihn feiern, die seine Ideen direkt weitervertreten, dass sie ganz krass marginalisiert waren und nur wirklich am Rand der Politik waren. Also es gab so eine Kleinstpartei, Jewish Power oder sowas hieß die hat ihren Namen tausendmal geändert, deswegen weiß ich nicht mehr, wie sie damals hieß. Die hat existiert, wir haben die auch auf der Straße gesehen. Also Ben-Gvir war damals nicht der Anführer, sondern der Vize von Michael Ben-Ari. Das sind Leute, die auch alle in den Siedlungen wohnen. Die waren da, aber die waren marginal und es war undenkbar, dass sie koalieren könnten, auch mit den Rechten. Und das hat sich dann in den Jahren danach halt verändert. Diese Partei oder Parteien haben mehr Unterstützung bekommen, deren Ideen haben sich verbreitet in anderen Parteien. Also wenn es damals nur so diese kahanistische Kleinstpartei gab, ist jetzt so, dass, also Smotrich ist offiziell kein Kahanist und seine Partei ist offiziell auch nicht so eine postkahanistische Partei wie die von Ben-Gvir, sondern der führt einfach eine Siedlerpartei an und unter den Siedlern sind diese Ideen sehr weit verbreitet und der verkauft so eine modernisierte Version davon, die nicht eins zu eins Kahana ist, aber sehr ähnlich funktioniert. Und gleichzeitig ist es jetzt so, dass selbst in der Likud, wirklich die größte Partei in Israel, oder naja, bis zu den letzten Wahlen, jetzt ist es ein bisschen unklar, wie es dann aussieht, ja, wenn es wieder Wahlen gibt. Aber da sind kanadische Ideen auch ziemlich offen vertreten von vielen Abgeordneten, während so der nationalliberale Flügel da sehr schwach geworden ist bis verschwunden. Noch ein richtig wichtiger Punkt in dieser Entwicklung ist Netanyahus aktive Legitimierung von diesen Parteien, weil ich glaube, es war erst 2019, vielleicht ein, zwei Jahre davor, als er gesehen hat, dass nicht mehr sicher eine Koalition bilden kann.
Ja.
Und das ist ja der Hintergrund der aktuellen politischen Krise, darauf kommen wir auch gleich zu sprechen, hat er festgestellt, der rechte Block verliert immer einige Mandaten wegen Leuten, die diese rechtsradikalen Kleinstparteien wählen. Dann hat er offen und sehr aktiv bewirkt, dass diese Parteien zusammenkommen. Der hat auch einmal, glaube ich 2019, denen einfach einen Sitz vom Likud gegeben, was eigentlich illegal ist. Also er hat gesagt, wenn ihr euch zusammenschließt zur Wahl, dann gebe ich euch einfach eins von unseren Mandaten nach den Wahlen oder so ähnlich.
Ja.
Ich weiß gar nicht, wie das technisch möglich ist. Der hat einfach in sehr kurzer Zeit bewirkt, dass Ben-Gvir und seine Freunde in die Talkshows eingeladen werden, einfach als ganz normale Politiker behandelt werden. Und das hat diese ganze Ideologie einfach total normalisiert. Also jetzt ist das einfach ein zentraler Teil des israelischen Diskurses, wo es vor 10 Jahren wirklich gar nicht so war.
Ja, und jetzt haben wir ja in Israel wirklich eine Regierung aus Siedlern. Es ist eine Siedlerregierung. Und ich glaube, das ist nochmal ein großer Unterschied, den man verstehen muss, ist, dass die Siedler ja schon eigentlich immer sehr am Rande waren. Also auch, wo es gestartet ist, es waren immer so ein bisschen so die ersten, die halt in Hebron, Kiryat Arba oder sowas gegründet haben, die waren schon ein bisschen so die Komischen halt.
Ja, die Verrückten. Auf jeden Fall.
Die Verrückten, ja. Und jetzt sind die etabliert, es ist normalisiert, es ist salonfähig gemacht und die sind organisiert. Sie haben eine politische, aber auch finanzielle Macht hinter sich, die fördert und die denen eben die Ressourcen gibt, damit sie sich organisieren können und damit sie auch in diesem Bild, auf dieser politischen Showfläche eben agieren können.
Mhm.
Und es wurde ja normalisiert von den Leuten, die auch nicht in Siedlungen gewohnt haben, wie eben Netanyahu.
Und auch zum Beispiel Naftali Bennett, der jetzt irgendwie in der Opposition ist, aber der war, glaube ich, vor 10 Jahren noch bei, also ziemlich eng bei Netanyahu.
Ja.
Der kommt auch aus der Siedlerbewegung, wohnt aber selber in Ra'anana, also mitten im israelischen Staatsgebiet. Also solche Gestalten gibt es auch. Also die Siedlerbewegung ist lange nicht nur die Siedler. Aber das stimmt auf jeden Fall. Also die sind von so diesen Verrückten, die da was Komisches machen und so mit Augenzwinkern, ja, klar, also die Armee beschützt die und der Staat steht eigentlich hinter denen. Aber in der Wahrnehmung sind die was ganz anderes. Und jetzt sind die einfach wirklich ein zentraler Teil der Politik und der Regierung. Was uns vielleicht auch zu diesem Thema Justizumbau bringt, was jetzt immer wieder, wie du gesagt hast, in den Nachrichten ist, wo ich glaube und viele linke Israelis glauben, dass viel zu wenig darauf geachtet wird, was für eine große Rolle die Siedlerbewegung und insbesondere die Kahanisten dabei spielen. Ich glaube, es hat auch nachvollziehbare Gründe, weil diese Opposition gegen den Justizumbau besteht aus sehr, sehr verschiedenen Strömungen. Da sind auch Rechte, also wie eben Bennett, die ideologisch gar nicht so weit wegstehen. Also die fänden es auch gut, wenn man einfach gewalttätig die ganzen Palästinenser wegräumen könnte und so weiter und so fort. Die haben ein Problem mit der Korruption von Netanyahu und die haben ein Problem damit, dass Netanyahu und seine Verbündete in keiner Form noch die Rechtsstaatlichkeit respektieren wollen. Und das führt dazu, dass die Opposition sich nur um sehr dünne gemeinsame Themen vereinen kann. Und das ist eben gegen Korruption und für Rechtsstaatlichkeit. Aber wenn man eigentlich guckt, warum die Koalition von Netanyahu diesen Umbau vorantreibt, sagen die auch ganz offen, also auch neulich in der Knesset bei einer Abstimmung dazu, hat, glaube ich, Yariv Levin, also der Justizminister, der einer der führenden Figuren ist bei dieser Geschichte, als er Beispiele gegeben hat dafür, warum man die Justiz abschwächen muss, waren alle Beispiele Fälle, wo der Staat Palästinenser verletzen wollte.
Ja.
Das ist ganz klar, dass es darum geht. Es geht nicht um, also die erzählen in der israelischen Politik ganz viele andere Sachen. Die erzählen, dass es um eine bessere Diversity in dem höchsten Gericht gehen soll und was weiß ich, andere so Fairness-Geschichten.
Vielleicht willst du ganz kurz mal abreißen, was ist denn genau der Justizumbau für die, die es gerade bisschen nicht abgeholt sind davon.
Also ganz kurz gesagt geht es darum, einfach die Gerichte in Israel zu schwächen, sodass die Regierung machen kann, mehr oder weniger, was sie will, ohne dass irgendein Richter sie irgendwie zügeln kann.
Also wir haben in Israel auch eine Gewaltenteilung. Die
bisschen.
Exekutive, sag ich mal, die Judikative und die Legislative. Und jetzt soll die Judikative geschwächt werden.
Genau, und sowieso ist die Gewaltenteilung in Israel sehr schwach, weil die Exekutive, die Legislative ziemlich dominiert. Also Gesetze, die nicht von der Regierung getragen werden, haben mehr oder weniger keine Chance mehr. Die Judikative ist auch nicht so mega stark, aber die ist zumindest in der Lage, ein bisschen einzurichten, dass es nach rechtlichen Prinzipien vorangeht und nicht einfach das gemacht wird, was die Regierung beschließt.
Das heißt, was würde jetzt passieren, wenn die Judikative genauso geschwächt wird wie in den besten Träumen von Netanyahu, sage ich mal, wenn es jetzt alles durchgebracht wird? Wieso ist das jetzt schlimm?
Das hieß dann, dass Richter immer Angst haben müssten, von der Politik ersetzt zu werden. Das heißt, Richter würden nie verhindern, dass die Regierung irgendetwas macht, was sie machen will. Und nicht nur Richter, sondern auch, ich kenne gar nicht so die Terminologie in Deutsch, aber so diese ganze Staatsanwälte, die der Regierung sagen, was sie rechtlich machen kann und nicht.
Ja.
Und selbst die sollten jetzt quasi nicht das Recht vertreten, sondern die Regierung vertreten gegen das Recht oder so ähnlich.
Ja.
Man muss dazu auch sagen, der Staat Israel hat keine Verfassung.
Ja.
Es hat eine Reihe von Basisgesetze. Manchmal wird das als Grundgesetz übersetzt, aber das verwirrt, weil das deutsche Grundgesetz eine Verfassung ist.
Ja.
Und die israelische Basisgesetze sind keine Verfassung. Das sind einfach normale Gesetze mit einem besonderen Status, die nicht ganz so leicht sind zu kippen. Aber die haben nicht die Funktion einer Verfassung. Und es gibt sehr grundlegende Menschen- und Bürgerrechte, die nicht mit Basisrechten verankert sind.
Mhm.
Und deswegen hat die Justiz in Israel im Laufe der Jahre vieles einfach durch Gerichtsentscheide geregelt und ein bisschen angefangen, eine Verfassungsbasis aufzubauen. Und das stört die Leute um Netanyahu eben aus zwei Gründen. Eins ist eben, dass Netanyahu halt ein Verbrecher ist, gegen den es ganz viele laufende Ermittlungen gibt. Und er will an der Macht bleiben und seine Verbündete finden ihn auch ein guter Verbündeter und ein guter Anführer vielleicht auch zeitweise und wollen ihn nicht verlieren. Das ist ein Grund, dass das, was eigentlich im Vordergrund steht, weil darüber sind sich alle einig. Also die Koalition will Netanyahu vor der Justiz schützen und die Opposition will die Justiz vor Netanyahu schützen.
Ja.
Das andere aber, und da ist die Uneinigkeit, die ich erwähnt habe, ist, dass die Justiz manchmal eigentlich viel seltener als die Rechten erzählen und viel seltener als man es wünschen würde vielleicht. Manchmal zügelt die Justiz manche Sachen, die die Regierung machen will mit den Palästinensern. Es gibt Leute in der Regierung, die gern einfach die Armee reinschicken würde in Westjordanland und einfach alle Palästinenser wegräumen würden.
Ja.
Das sagen die auch. Das geht bisher unter anderem, also es gibt auch politischen Druck, der von außen und von innen, der das vielleicht schwieriger macht. Aber ein Grund, warum das nicht geht, ist, dass die Regierung in irgendeiner Form sich an Gesetzen halten muss und es keine rechtsstaatliche Grundlage geben
ja.
kann für sowas. Das will die Regierung jetzt so ändern, dass wenn sie das beschließen würde, sie es machen könnte.
Ja.
Ich will jetzt nicht sagen, dass am Tag nach dem Justizumbau sofort passiert, weil das ein längerer Prozess ist, so ein Genozid durchzuführen.
Ja.
Das beobachtet man überall, dass es nicht von einem Tag auf den nächsten geht. Obwohl es schon jetzt Leute gibt, die das proklamieren, dass sie das wollen. Jetzt auch ohne den Justizumbau sehen wir, dass mit dieser Regierung, wo die Kahnisten mitregieren und vor allem viel Macht haben über das, was in Westjordanland passiert, dass die Siedlergewalt extrem eskaliert ist.
Ja.
Dass Siedler jetzt einfach in die Häuser von Palästinensern gehen, um sie zu terrorisieren und dazu geführt haben, dass schon, glaube ich, 4 oder 5 kleine Gemeinden, Communities, sich selbst evakuiert haben, weil sie die Gewalt nicht mehr aushalten konnten.
Ja, so zwischen Ramallah und Jericho.
Genau.
Ja.
Da gibt es eine sehr starke Reportage zu von Orensiv bei 972 auf Englisch. Und die Armee, also das ist alles einfach eine extremere Version von dem, was schon in den letzten Jahren passiert ist, aber viel extremer. Also die Siedler kommen, üben Gewalt aus, die Armee steht dabei und schützt die. Manchmal helfen die Soldaten sogar aktiv, aber passiert eher selten. Und die PalästinenserInnen haben überhaupt keinen Schutz von Seiten des israelischen Staates. Und dadurch, dass jetzt eine Regierung an der Macht ist, die diese Herangehensweise wirklich unterstützt. Die Siedler da viel aggressiver vor und wollen einfach möglichst viel die Lage verändern, während sie an der Macht sind, weil sie wissen, dass es auch sein kann, dass es nicht für immer ist.
Und ich glaube, das, was du vorher erwähnt hast, finde ich auch noch einen interessanten Punkt, vielleicht deshalb, weil ich noch mehr in dem Bereich Geopolitik bin. Du hast ja auch gesagt, ja, es ist jetzt nicht mehr, es gibt ja auch einen internationalen Druck, dass man jetzt nicht einfach in der Theorie ja mit einer Armee ins Westjordanland einmarschiert und die ganzen PalästinenserInnen auslöscht. Was aber schon auffällt, und ich glaube, das ist, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber das ist ja schon wirklich eine Legacy, also ein Überbleibsel von Kahane, dass der Fokus sehr nach innen gekehrt ist, sehr nach Israel gekehrt ist, wohingegen Israel natürlich auch ein Staat ist und der agiert wie ein Staat, der gute Beziehungen haben will mit seinen Verbündeten, der deshalb auch stabil bleiben möchte, der zum Beispiel Abkommen geschlossen hat mit den Vereinigten Arabischen Emiraten und jetzt sind sie auch in Gesprächen mit Saudi-Arabien. Aber das sind alles auch Ausgeburte der Diplomaten in Israel, die auch wenn sie recht sind, trotzdem einen internationalen Fokus haben. Wohingegen so die, das Überbleibsel, so dieses Vermächtnis von Kahane ist ja schon dieser Fokus nach innen, so scheiß drauf, was unsere Verbündeten teilweise sagen, weil der Fokus zum Beispiel von Ben-Gvir, von Smotrich ist sehr nach innen gerichtet.
Ich kann es nicht so gut einschätzen. Ich weiß, dass das eine längere Geschichte hat. Also es gibt ein sehr berühmtes Zitat von Ben-Gurion, also dem Staatsbegründer. Der hat, glaube ich, noch vor der Staatsgründung gesagt, sowas wie, das Wichtige ist nicht, was die Welt oder vielleicht auch die Goyim, also die Nichtjuden, sagen, sondern was die Juden machen. Und das ist so ein Slogan, der den Zionismus überhaupt sehr geprägt hat. Das war auch, glaube ich, damals so der praktische Zionismus war der von Ben-Gurion, wo es wirklich darum geht, einfach zu machen. Also das ist für mich ein Zitat, der sehr mit dieser Haltung in Zusammenhang steht. Ich glaube, es war Henry Kissinger, der auch mal gesagt hat, Israel hat keine Außenpolitik, sondern nur eine Innenpolitik. Mhm. Und das war schon zu der Zeit, wo Kahane noch nicht so einflussreich war. Und ich musste jetzt auch daran denken, dass gerade Naftali Bennett, den ich vorhin schon erwähnt hatte, bevor er kurz Premier war, also vor vielleicht 7, 8 Jahren, ich weiß nicht mehr, bei den Wahlen war sein Wahlslogan, wir hören auf, uns zu entschuldigen. Also ja. Das ist eigentlich ein sehr großes Thema bei den Rechten in Israel, dass die halt nicht so sehr darauf achten wollen, was die Welt sagt. Und wie du sagst, das ist so ein bisschen widersprüchlich, weil die Regierung kann so recht sein, wie sie mag, aber sie will trotzdem halt ihre Macht nicht verlieren, sie will nicht den Staat schwächen und das heißt schon darauf achten, was die Welt sagt. Und ich glaube, das ist auch so, wo Netanyahu besonders stark ist und wirklich ein sehr geschickter Politiker ist, weil er nach innen das Richtige sagt, um die ganzen Leute und ihren Hass mit abzuholen, aber sehr geschickt nach außen redet und auch weiß, wann man wirklich tatsächlich die Auswüchse der Besatzung, der Armee, der Siedler ein bisschen zügeln muss, um den Aufschrei der Welt in Grenzen zu halten. Und der gilt deswegen auch als nicht genau als moderat, aber als sehr, sehr vorsichtiger Politiker, der keine unnötige Risiken eingehen will. Aber ich glaube, dadurch, dass er persönlich rechtlich und gleichzeitig auch elektoral ein bisschen in Gefahr ist in den letzten Jahren, muss er Sachen machen, die er sonst nicht so schnell machen würde. Muss er mit den Kahanisten arbeiten, obwohl er weiß, dass das nach außen total schlecht aussieht. Das merken wir jetzt auch, dass nicht alles Schlimme, was Israel bisher gemacht hat, sondern einfach die Anwesenheit dieser Regierung und ihre Pläne viel mehr Zorn auf Israel bringen als alles zuvor. Ich glaube, das konnte Netanyahu auch vorhersehen und das ist für ihn ein gefährliches Spiel. Und ich glaube nicht, dass er das gemacht hätte, hätte er die Wahl nicht, weil er unbedingt die Ideen von denen so schlimm findet. Der hat ähnliche Ziele, sondern der will und seine Verbündete, überhaupt so das Lager um ihn herum, will halt viel vorsichtiger herangehen.
Ja.
Und dieses rechte Teil der Opposition, was ich vorhin schon angesprochen habe, vertritt eigentlich immer noch diese Herangehensweise. Die wollen ähnliche Ziele erreichen, aber die wollen viel langsamer dahin gehen, damit es langsam und sicher geht.
Mhm.
Und Netanyahu muss jetzt versuchen, mit seinen eigenen Radikalen im Likud und seinen radikalen Verbündeten, wie Ben-Gvir und Smotrich, er muss versuchen, das irgendwie auszubalancieren, ohne dass er die Macht verliert. Und eigentlich ist er sehr stark jetzt von diesen Kahanisten bedroht. Und deswegen, also die sind nicht die Mehrheit der Regierung. Ne? Die haben, glaube ich, 13 Mandate oder sowas. Mhm. Also die Knesset hat 120 Sitze. Das ist eigentlich ein kleiner Teil. Aber das ist ein entscheidender Teil für seine Regierung, weil das die erste Regierung seit Jahren ist, die eine stabile Mehrheit von, glaube ich, 63 Sitze hat, also aus 120. Und da kann er einfach nicht auf deren Unterstützung verzichten und muss gewissermaßen das machen, was sie wollen.
was wir jetzt eigentlich gesagt haben, war so dieser Abriss davon, wo, also wir haben eigentlich versucht, euch auch zu durchleuchten, dass diese Siedler in der Regierung, diese ultrarechte Regierung, dass sie nicht von irgendwo herkommt, dass sie einen Ursprung hat. Und dass sie auch ideologisch gesehen ja einen Vater hat, und zwar in mir Kahane. Und natürlich, Kahane wurde auch von anderen Leuten beeinflusst und es gibt natürlich noch sehr viel mehr Nuancen. Aber er war eine der Schlüsselfiguren, die, wie wir finden, eigentlich nicht genug darüber geredet wird. Also vor allem in Deutschland nicht, wo eh schon sehr wenig richtig geredet wird, wenn es um Israel-Palästina geht. Aber das so eine Schlüsselfigur ist, die bis heute eigentlich noch die Siedlerbewegung, aber auch immer mehr die Gesellschaft in Israel selbst beeinflusst, egal ob positiv oder negativ. Und ich glaube, damit würde ich auch jetzt erstmal hier abschließen.
Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuhören.
Ja, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß auf Wikipedia, wenn ihr euch mir Kahane anschaut. Und wo haben wir noch gesagt, Wikipedia Rabbit Hole, weiß ich nicht mehr, bei irgendeinem anderen Thema auch dieses Mal. Wir wünschen euch auf jeden Fall eine wunderbare Zeit, wo auch immer ihr seid. Bleibt dran und...
Ah, und wir haben jetzt auch Sticker und Spendemöglichkeit. Das ist eigentlich neu seit der letzten Aufnahme.
Ja, ihr könnt uns einen Kaffee kaufen. Das haben wir bisher über Instagram. Ich versuche das nochmal über die Website auch einzurichten. Aber wir haben auch Sticker mit einem QR-Code drauf, die ihr bestellen könnt. Einfach uns eine E-Mail schreiben oder auf Instagram oder Twitter kontaktieren. Und dann bekommt ihr die und ihr könnt sie gerne verteilen. Freunde, Bekannte, eure Oma, euren Opa, die alle, die Lust drauf haben. Vielleicht mal, ja, bis zum nächsten Mal.
Ciao.